Ja, interessantes Thema. Abraham, so hat er ja geheißen am Anfang, war unterwegs. Und wenn wir heute ans Reisen denken, dann denkt man vielleicht an ein Flugzeug, an ein Schiff, an ein Auto, um so ein paar Tage, Wochen Urlaub zu verbringen. Beim Abraham hat es ein bisschen anders ausgeschaut. Er hat erstens einmal, von der Entfernung waren die Reisen nicht so groß, 400 Kilometer, 500 Kilometer, was ist das schon? Das ist für uns heute nichts, aber wenn man sich jetzt einmal diesen Text liest und merkt, wie Abraham unterwegs war, mit wie vielen Leuten, Tieren und so weiter und vor allem auch zu Fuß, dann schaut es schon ein bisschen anders aus. Also ich möchte nicht mit ihm tauschen, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest in diesem Punkt nicht. Mir hat der heutige, das Thema, das der Christian als Überschrift für die heutige Predigt gefunden hat, sehr gut gefallen. Abraham berufen zum Segen. Abraham berufen zum Segen. Und nicht zum Segnen, auch das ist durch ihn passiert, sondern er wurde berufen, um Segen zu empfangen. Und ich möchte das gleich in den Vordergrund stellen, ich möchte uns wünschen, dass wir heute zumindest uns das eine mitnehmen, nicht nur, dass der Abraham berufen war zum Segen, sondern dass wir, dass du und ich, berufen sind zum Segen. Berufen sind, um Segen von Gott zu empfangen. Wir wollen uns den Bibeltext heute anhören, der dieser Predigt zugrunde liegt, 1. Mose 11, 27 bis 12, 9. Bitte.
Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. Da nahmen sich Abraham und Nahor Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der Vater war der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abraham:
Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach:
Deine Nachkommen will ich dies Land geben.
Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Dies ist das Geschlecht Terachs.
Nur einmal bitte.
Terach.
Ja, das ist die Geschichte, um die es heute gehen wird. Wo sind wir, dass wir uns ein bisschen einstellen können? Abraham ungefähr 300 Jahre, so grob gerechnet, nach der Sintflut geboren. Abraham, der den ganzen Stammbaum will ich gar nicht jetzt mit uns anschauen. Aber was auch in der Zwischenzeit auch noch passiert ist, und das ist mir wichtig zu erwähnen, das ist die Geschichte, die wir kennen, den Turmbau zu Babel, wo es heißt in 1. Mose 11, ein paar Verse zurück, aufsagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns in die Welt zerstreuen. Der Herr kam aber aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Ich möchte jetzt nicht auf diese Geschichte eingehen, aber was mir in der Geschichte so gut gefällt, ist, dass die Menschen wollten einen Turm bis in den Himmel hinaufbauen, um zu zeigen, wie groß, wie gut sie sind, wie wunderbar sie sind. Was hat Gott gemacht? Gott stieg herab, um sich das anzuschauen, was die Menschen gemacht haben. Ja, und es ist für mich einfach so schön zu sehen, wie wir oft denken, wie groß alles ist, was wir machen, und Gott muss heruntersteigen, um sich das anzusehen. Aber darum geht's nicht. Was ich nur herausstreichen wollte, die Menschen haben diesen Turm gebaut, um, wie heißt es, ein Denkmal der Erhabenheit aufzubauen. Nun, ungefähr 300 Jahre später, wie ich schon gesagt habe, kommen wir zu Abraham und seiner Geschichte. Und ich denke, das Wesentliche dieses Textes beginnt eigentlich im Kapitel 12, wo es dann heißt in Vers 1, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ganz interessanter Auftrag. Wer von euch würde den annehmen? Pack dich zusammen und geh in das Land, das ich dir gesagt habe. Was wäre deine Frage? Wohin? Wo ist das Land? Was ist das für ein Land? Aber Abraham, für den war es klar, wenn Gott etwas sagt, dann tue ich es. Aber, und das war wichtig auch für Abraham, und das sehen wir in seiner ganzen Geschichte, es war einfach Vertrauen notwendig, um vorwärts zu gehen. Abraham bekommt nicht nur den Auftrag, sondern er bekommt auch eine Verheißung. In Vers 2 und Vers 3 heißt es, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ist doch eine wunderbare Verheißung, oder? Und jetzt denken wir mal drüber nach, was waren eigentlich die Voraussetzungen für diese Verheißung? Was haben wir über Sarai zum Beispiel gelesen? Sarai war unfruchtbar. Und Gott gibt diese Verheißung und sagt, ich will aus dir ein großes Volk machen. Wenn ich so an mich denke, was würde ich gesagt oder zumindest gedacht haben? Wie stellst du dir das vor, Gott? Ist doch unmöglich. Sarah ist unfruchtbar und man muss auch dazu sagen, Abraham war immerhin schon 75 Jahre alt, auch wenn das für die damalige Zeit vielleicht noch nicht das große Alter war, aber wenn wir den Stammbaum vom Abraham anschauen, dann waren alle seine Vorfahren, sind Väter geworden, so im Alter von 30, 35 Jahren. Also die Voraussetzung für das, was Gott verheißen hat, war nicht unbedingt gegeben. Und wir werden dann später noch etwas sehen, was vielleicht nicht unbedingt so dem entsprochen hat, was wir uns vorstellen. Was ist der große Unterschied zu dem Text, den ich vorher gelesen habe? Wo die Menschen gesagt haben, lasst uns einen Turm bauen als Zeichen unserer Erhabenheit. Was steht hier? Wo Gott spricht und sagt, Gott will uns zum großen Volk oder Abraham zum großen Volk machen. Und das ist für mich ein großer Unterschied gewesen in diesen zwei Stellen, wo auf der einen Seite die Menschen was gemacht haben, sich gedacht haben, das ist genau das Richtige und wir wollen es uns zur Ehre machen. Und auf der anderen Seite sagt, ich Gott, ich will dich zum großen Volk machen. Was aus dem Turm geworden ist, glaube ich, die Geschichte kennen wir alle oder die meisten. Gott, wie ich schon gesagt habe, ist heruntergekommen, hat sich angeschaut, was die Menschen da fabrizieren wollten und hat nur eines gemacht, eine ganze Kleinigkeit. Die Menschen konnten sich nicht mehr verstehen, sie konnten nicht mehr miteinander reden, weil sie haben unterschiedliche Sprachen gesprochen und es ist eigentlich nichts daraus geworden. Was mir in diesem Text so aufgefallen ist, und wir kommen dann ein bisschen später noch zur Anwendung für uns persönlich, aber eines, was ich so mir darunter geschrieben habe, für alle, die Englisch sprechen, think big, denke groß. Ja? Denn wenn Abraham menschlich gedacht hätte und menschlich reagiert hätte, dann hätte er gesagt, was soll ich mich überhaupt wegbewegen von da? Es hat ja sowieso keinen Sinn, wie ich schon gesagt habe. Er 75 Jahre alt, seine Frau nicht jünger. Seine Frau war unfruchtbar. Was hat es denn für einen Sinn? Und ich möchte euch wirklich das auch zurufen. Denk groß, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott dich segnen möchte. Jeden einzelnen von uns. Vielleicht fragst du dich, wo war der Segen bisher? Gott will segnen. Wir kommen dann später noch dazu. Abraham machte sich auf den Weg und es gibt ein Lied, Geh Abraham, geh, mach dich auf den Weg. Ich werde es euch nicht vorsingen, keine Angst, außerdem weiß ich den Text nicht mehr ganz auswendig. Aber er machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Auf dem Weg nach Kanaan nahm er seine Frau, Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten. Ein kleiner Satz hier, der ist ganz interessant. Es macht so den Eindruck, als ob Abraham sich schon damals einen Sicherheitsanker mitgenommen hatte. Er wusste, seine Frau ist unfruchtbar, er selber ist alt. Irgendwie war die Verheißung Gottes da. Und vielleicht dachte Abraham, na, vielleicht soll ich Gott ein bisschen unterstützen und ich nehme meinen Neffen Lot mit. Weil der könnte ja dann das große Volk machen. Auch hier wieder die interessante Geschichte. Wir wissen wahrscheinlich oder viele wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und ich muss jetzt aufpassen, nicht zu viel von dem zu erzählen, was noch kommen wird in der Geschichte Abrahams, damit die dann weitermachen in diesem Text, dann nicht schon, dass ich nicht etwas vorwegnehme. Aber Abraham hat Lot mitgenommen. So quasi als Sicherheitsanker, als der, der ja dann, wenn es so nicht klappt, die Verheißung Gottes erfüllen könnte. Dumm, oder? Dumm. Aber ich habe mich gefragt, wie oft ist es für mich auch so, dass dann, wenn ich denke, dass Gott etwas von mir verlangt, dass ich dann alles abkläre und mir dann vielleicht auch dort und da einen Sicherheitsanker mitnehme und mich nicht zu 100% auf Gott verlasse. Und ich möchte Abraham jetzt nicht schlecht reden, im Gegenteil. Abraham ist gegangen. Und wäre ich bereit gewesen zu gehen unter diesen Umständen? Wahrscheinlich nicht. So erreichten sie, so heißt es dann in Vers 6, so erreichten sie schließlich Kanaan und sie zogen durch Kanaan und kamen zur Eiche Mora in die Nähe Sichems. Damals war das Gebiet von den Kanaanitern bewohnt. Und hier sehen wir, und wir werden es in dem nächsten Vers sehen, dass Gott dann eigentlich dem Abraham gesagt hat, hey, hier ist es. Nach vielen hunderten Kilometern Reisen, hier ist es. Ich überlege mir manchmal, wie oft Abraham sich gedacht hat, na, und wo jetzt? Und es ist weitergegangen. Sie haben die Zelte abgebrochen, sie haben wieder alles zusammengesammelt und sind weitergezogen, weil diese Kilometer, die sie bis zu dieser Eiche More hin zurückgelegt haben, das konnten sie ja nicht in einem Tag machen. Wo ist es? Wo ist jetzt der Ort der Verheißung? Wo ist das, was du, Gott, mir zeigen möchtest? Und dann, wir lesen weiter in diesem Text, da heißt es dann, da erschien der Herr Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinem Nachkommen, vielleicht hat Abraham gedacht, naja, dem Lot, geben. Und der Abraham baute dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Also, Sarah unfruchtbar, Abraham 75 und das Land, das Gott mir geben oder meinen Nachkommen geben will, besetzt. So, welche Chancen gibt es denn überhaupt für dieses Volk? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es war die Verheißung Gottes und es war der Segen Gottes. Manchmal überlege ich auch, oder wie ich den Text mir mehrfach durchgelesen habe, in einigen Bibelübersetzungen, habe ich mich gefragt, ob Abraham überhaupt gewusst hat zu dem Zeitpunkt, was das bedeutet, dass Gott ihm sagt, dieses Land will ich deinem Nachkommen geben. Ob er sich des gesamten Umfangs überhaupt bewusst war. Eine interessante Geschichte, die wir hier sehen an Abraham. Und ich denke, eine Geschichte, die die meisten von uns schon oft gehört, gelesen haben. Und gerade so alttestamentliche Texte, da ist es immer wieder auch die Frage für mich persönlich, was bedeutet das für mich? Was bedeutet diese Geschichte für dich? Ich kenne viele von euch, nicht alle hundertprozentig, aber die Frage, die sich stellt, ist, wie schaut's in deinem Leben aus? Wo spricht Gott zu dir? Wo hat Gott zu dir in der Vergangenheit gesprochen? Vielleicht hast du das Reden Gottes überhaupt noch nie gehört. Vielleicht war es dir noch nie bewusst, dass Gott von dir persönlich etwas haben will. Gott ist ein Gott des Himmels, aber auch ein Gott der Erde. Ein Gott, der Beziehung mit dir und mit mir haben möchte. Gott ist ein Gott, der mit dir reden möchte. Vielleicht kennst du ihn noch nicht. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hast du in deinem Leben schon eine ganz viel engere Beziehung zu Gott gehabt. Vielleicht möchtest du wieder ganz neu auf Gott hören. Auf das, was Gott dir heute sagen will. Er bietet uns an, dass er die Beziehung zu uns haben möchte. Hier Kapitel 12, Vers 1 heißt es so, lapidar, und dann befahl der Herr Abraham oder Abram. Nun, wenn Gott Abraham etwas befohlen hat, ja, dann muss Abraham Gott gekannt haben. Dann muss Abraham eine Beziehung zu Gott gehabt haben, sonst wäre es nicht wirklich möglich, dass Gott ihm etwas befiehlt. Und Abraham wusste auch, denke ich, wer mit ihm redet, denn sonst wäre er nicht diesen Weg gegangen. Wenn irgendjemand dich auf der Straße trifft und sagt, Wolfgang, und du zieh jetzt mit deiner Familie dorthin, du bist ein sehr höflicher Mensch, ich weiß, du würdest es vielleicht nicht sagen, aber ich würde vielleicht sagen, fehlt es irgendwo bei dir. Wenn aber eine Beziehung da ist und diese Beziehung, die Abraham zu Gott hatte, die war so geprägt, dass Abraham das tat, was Gott von ihm wollte. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir diese Beziehung zu Gott, diese enge Beziehung, das Hören auf Gott, dass er zu dir reden kann, dass es für dich eine ganz wichtige Sache ist. Auch für mich. Ich muss immer wieder auch mich selber hinterfragen, wo ist denn meine Beziehung zu Gott. Und ich bin so dankbar dafür, dass es dann wiederum nicht an mir liegt. Und dass ich so oft in meinem Leben Situationen gehabt habe, wo ich gemerkt habe, meine Beziehung zu Gott könnte anders sein. Und das durfte ich und das darf ich Jesus sagen. Ich darf Jesus sagen, Herr, ich habe dich lieb. Und ich weiß, dass du mich auch lieb hast. Aber ich spüre es momentan nicht. Und ich habe so oft in meinem Leben wirklich gemerkt, wie Gott mir dann begegnet. Wenn du vielleicht jetzt gerade in dieser Situation bist, wenn du vielleicht sagst, ich habe Jesus lieb. Wenn du sagst, ich weiß, dass Gott mich auch lieb hat. Aber wenn du vielleicht den Eindruck hast, so recht spüren tue ich es nicht, dann sag Jesus. Dann sag ihm, hey, ich will. Und ich weiß, dass du auch willst. Und dann wird Gott in deinem Leben etwas verändern. Du bist berufen zum Segen. So wie Abraham zum Segen berufen war, so bist du persönlich berufen zum Segen. Gott hat eine Verheißung für dich. Und ich möchte da auch Mut machen, einfach die Bibel wieder einmal nach diesem Aspekt durchzulesen, nach den Verheißungen, die Gott für dich hat. Ich möchte nur zwei Stellen herausgreifen, die wir alle oder die meisten sicherlich kennen, wo es heißt in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, von dessen Inneren werden Bächlein, Rinnsale, Ströme des Segens fließen. Ströme des lebendigen Wassers. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, dass von deinem Inneren, von deinem Herzen Ströme lebendigen Wassers fließen können? Und nicht du. Und nicht das, was du tust oder was du bist, ist die Quelle dieses lebendigen Wassers, sondern Gott. Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers. Gott hat, so wie für Abraham er einen Segen bereit hatte, so hat Gott für dich einen Segen bereit. Oder ein anderer Vers, den wir auch sicherlich kennen aus Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu geben. Und ich merke, ihr habt das auf den Lippen, wenn ich diesen Text sage. Haben wir es im Herzen? Haben wir das auch im Herzen? Ist uns das auch wirklich bewusst? Und auch hier wieder, wer füllt denn uns? Nicht das, was wir tun, nicht das, was wir sind, sondern Gott selber möchte dich füllen. Es kommt nicht auf uns an. Die Voraussetzungen in meinem Leben, ich möchte euch nicht alles aufzählen. Die Voraussetzungen bei Abraham, dass der Segen erfüllt wurde, ihr habt es gehört. Und wenn du vielleicht jetzt sagst, in meinem Leben ist so viel, was vielleicht noch verändert werden könnte, verändert werden sollte, denk an Abraham, denk an Sarai. Denk an das Land Kanaan. Menschlich unmöglich. Was ist mit Gott? Was hat Gott gemacht? Er hat seine Verheißung wahrgemacht. Und wenn wir diese Stellen hier lesen und nur diese zwei, und es gibt so viel mehr Stellen zu diesem Thema, wo Gott uns segnen, wo Gott dich, und ich sage jetzt ganz besonders dich, und zwar jeden Einzelnen, und ich kann nicht auf jeden mit dem Finger zeigen, was man übrigens auch nicht tut, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht um dich persönlich. Um dich als Mensch, wie du da sitzt. Gott möchte dich segnen. Gott hat Segen für dich bereit. Es geht nicht darum, was du tust. Es geht nicht darum, wie du, wie gut du bist, wie brav du bist. Es geht darum, dass Gott segnen will, jeden Einzelnen von uns persönlich. Es sind nicht die äußeren Umstände. Denkt dran, wenn ihr die Geschichte Abrahams weiterverfolgt, was alles passiert ist, welchen Mist auch Abraham gebaut hat, dazu werden wir auch noch kommen. Und trotzdem, was hat Gott gemacht? Er hat seine Verheißung wahrgemacht. Think big, denke groß. Warum? Nicht, weil wir groß sind, nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir einen großen Gott haben, der größer ist als alles andere. Und darum können wir mit diesem großen Gott groß denken. Ich wünsche euch, dass ihr seinen Segen erlebt. Amen.